Wie wollen wir leben? Fragt der Schweizer Philosoph Peter Bieri in einem jüngst veröffentlichten Essay. Ein gutes, erfülltes Leben, wer strebt denn nicht danach? Wie es sich allerdings finden und verwirklichen lässt, erscheint heute unklarer denn je. Was ist Glück? Maßstäbe für ein gelungenes Leben. Darüber diskutierten beim 46. Zeitforum der Wissenschaft in einer öffentlichen Veranstaltung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Professor Hilke Brockmann, Soziologin und Glücksforscherin, Jacobs University Bremen, Felicitas Hoppe, Schriftstellerin und Professor Volker Gerhardt, Philosoph, Lehrstuhl für praktische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Gesprächsleitung haben Uli Blumenthal, Deutschlandfunk und Andreas Sendker, Die Zeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist paradox. Wir arbeiten immer weniger und haben mehr Geld als früher in der Tasche. Unsere Wohnungen werden immer größer, unsere Ferien immer länger. Wir werden immer älter und bleiben immer länger gesund. Und doch, das zeigt eine der größten sozioökonomischen Studien in Deutschland, sinkt unsere Lebenszufriedenheit seit Jahren kontinuierlich. Was macht uns eigentlich glücklich? Kann man Glück messen? Kann man Glück lernen? Die erste Frage, aber die zentrale, vielleicht zunächst mal an den Philosophen. Was ist das Glück,
Herr Gerhardt? Sie haben gerade eine Definition verwendet, Lebenszufriedenheit. Und das könnte aus der Sicht der Philosophie auch schon eine vollkommen zufriedenstellende, geradezu glückliche Definition sein. Denn das Problem, das die Philosophen mit dem Begriff des Glücks haben, ist, dass jeder eigentlich etwas anderes darunter versteht. Und insofern lässt sich kein allgemeiner Begriff des Glücks oder, wie man manchmal auch sagt, die Glückseligkeit deutlich zu machen. Da zeigt sich die Steigerung in einen Zustand, von dem wir schon wissen, dass wir ihn vermutlich unter den Bedingungen des Lebens gar nicht erreichen können. Aber mir scheint wichtig zu sein, dass das Glück in seinem philosophischen Gebrauch in der Tradition des Denkens in dem Augenblick tatsächlich in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt sehen, wo eine Abgrenzung auf der einen Seite gegenüber den Göttern und auf der anderen Seite gegenüber den Tieren stattfindet. Das ist schon in der vorsokratischen Philosophie, etwa im 5. vorchristlichen Jahrhundert der Fall. Man vertraut nicht mehr gänzlich darauf, dass die Götter diese Zufriedenheit auch bewirken können, sondern man sieht, dass man selbst etwas dazu zu tun hat. Das ist eine wichtige Einsicht, die Empedokles als erster formuliert. Und das Zweite, was sofort mit im Spiel ist, bei Heraklit etwa, der abwertend sagt, Ochsen sind glücklich, wenn sie ein paar Erbsen finden. Das kann für den Menschen nicht ausreichen. Er stellt höhere Ansprüche. Und dieses beides in der Abgrenzung gegenüber dem Göttlichen, worüber man nicht verfügt, und dem Tierischen, wo man sieht, dass man sich selbst unter eigene Ansprüche stellt, ist das, was ich meine, als das Wesentliche anzusehen für das menschliche Verständnis des Glücks. Etwas, das man nicht gänzlich in der eigenen Verfügung hat, für das man aber selbst doch gleichwohl zuständig ist.
Frau Brockmann, wenn wir jetzt wissen, und es scheint so einfach zu sein, was Glück ist, dann wäre die Frage, was macht glücklich? In einer Fernsehsendung haben Sie jüngst gesagt, Kinder machen nicht glücklich. Damit ist natürlich sozusagen der Fortbestand der Gesellschaft etwas mit Unglück geschlagen. Aber was sind Dinge, die glücklich machen aus Ihrer Sicht?
Wenn ich da nochmal anknüpfen kann, also wir sind empirische Forscher und wir schauen halt, was die Menschen sagen, was sie als glücklich definieren. Also wir geben das auch ab, wir geben keine Definition vor. Wir fragen, sind sie glücklich, und dann geben wir eine Skala vor und dann können Leute sich einschätzen. So wird Glück gemessen. Oder alternativ wird dazu auch gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Und jeder wird da was anderes reintun und reininterpretieren und vielleicht etwas anderes im Schilde haben. Das interessiert uns erstmal nicht. Und dann schauen wir, unter welchen Bedingungen leben die Leute eigentlich, und schauen, gibt es da Zusammenhänge. Und dann sieht man eben ganz erstaunlich, das mit den Kindern, da bin ich natürlich ganz stark angeflammt worden, auch von meiner Mutter, als ich das gesagt habe. Also empirisch sieht man im Durchschnitt, dass es nicht so ist, dass eine steigende Kinderzahl die Leute glücklicher macht. Und gibt es da methodische Besonderheiten? Ist es nun vielleicht doch das eine Kind, das glücklich macht? Aber es sind jedenfalls sehr kleine Familien, die offensichtlich glücklich machen. Und insbesondere, wenn man die Leute über den Tag hinaus immer wieder fragt, und jetzt, da kriegen so ein Pieper an den Arm und der hat so einen Zufallsgenerator, fragt sie, können Sie jetzt mal beurteilen, was machen Sie gerade und wie glücklich sind Sie? Da stellt sich halt heraus, die gerade sich um die Kinder kümmern und da die Auseinandersetzung haben, sind gerade nicht so besonders glücklich. Am glücklichsten ist man auf dem Sofa, wenn man mit Freunden eine Tasse Tee trinkt und sich gepflegt unterhält beispielsweise. Also Kinder sind einfach anstrengend und das, glaube ich, reduziert dann auch ein bisschen das Glück. Trotzdem, ich bin selber Mutter, trotzdem hält das eigentlich ab, Kinder zu haben. Nicht?
Aber das sind dann, ja, ganz kleine Momentaufnahmen, die Sie hier erfassen. Wie kommt sozusagen das große Bild zustande über mich oder wie komme ich zu einem Bild, wo ich sagen kann, ich bin glücklich oder ich bin unglücklich, wenn sich letztlich in jedem Moment meines Lebens eigentlich der Zustand des Glücklichseins verändert, das Kriterium, nach dem ich das beurteile, meine innere Verfasstheit, wie ich die Welt sehe. Also wie entsteht ein Gesamtbild einer Person und ihres Glückszustandes daraus?
Also sehr viel stabiler werden die Messungen, wenn man natürlich nicht so situativ abfragt, wie glücklich sind Sie jetzt in diesem Moment, sondern fragt mit Ihrem Leben allgemein. Also wenn die Leute sich schon sozusagen erinnern müssen, wie sieht es aus? Und dann wird sehr oft als Anker genommen, eben wie sieht es bei anderen aus? Wie stehe ich eigentlich so relativ? Und diese Einschätzungen des Glücks sind sehr viel stabiler über die Zeit schon. Also wenn man das Leben als Ganzes betrachtet oder die Leute auffordert, das zu betrachten, dann wird das stabiler und dann fließen verschiedene Bedingungen ein und dazu gehört, das war ja Ihre anfängliche Frage, welche Bedingungen noch? Es ist die Partnerschaft, die sehr viel wichtiger ist als die Kinder und dann erstaunlicherweise eben durchaus die verbindliche Partnerschaft, also die Ehe, erlebt in der Glücksforschung ein kleines Revival. Die Ehe macht durchaus glücklich, nicht alle Ehen, also alles im Durchschnitt, man muss das sehen, also nicht jede Ehe ist glücklich, aber im Durchschnitt ist die Ehe der glücklichere Zustand als die Nicht-Ehe. Glücklich macht ein sicherer Arbeitsplatz. Ganz unglücklich macht, das hat man mit im Blick beim Glück, Arbeitslosigkeit. Und zwar ganz erstaunlich, viel erstaunlicher, als es die Ökonomen vermutet haben, dass nämlich hohes Arbeitslosengeld überhaupt nicht das Unglück der Arbeitslosigkeit kompensieren kann. Das hat man ja oft geglaubt in den mikroökonomischen Modellen. Man muss einfach nur die Leute entsprechend irgendwie kompensieren, denn dann sind sie eigentlich an Freizeit interessiert. An Freizeit sind die Leute interessiert, Freizeit macht glücklich, so eine selbstbestimmte Zeit, aber Arbeitslosigkeit macht in jedem Fall sehr unglücklich und lässt sich nicht mit Geld aufwiegen, ganz entscheidend. Was macht noch unglücklich? Krankheit macht unglücklich. Insbesondere macht dann eine Krankheit unglücklich, wenn ich sie auch nicht gut kontrollieren kann. Also wenn das sehr variiert, der Verlauf sehr unklar ist. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die zeigt, dass Krebspatienten, die eine tödliche Diagnose haben, aber das steht fest, es ist nicht heilbar, sich besser damit auseinandersetzen können, als wenn das immer offen ist, ob sie noch geheilt werden oder nicht. Also ein sicherer Arbeitsplatz, ein bisschen Geld, nicht viel, man braucht nur ein bisschen Geld. Die Glücksforschung ist eine richtig konsumfeindliche Forschung. Hat man das Gefühl. Also wenn Sie konsumieren, verkonsumieren Sie keine Markenartikel, konsumieren Sie Erlebnisse und Ereignisse, am besten mit Freunden. Das macht deutlich glücklicher und hält länger an. Eine gute Regierung macht auch glücklich und so. So ein ganzes Bündel und ganz rational eigentlich.
Frau Hoppe, wir haben vor der Sendung jedem einen Glückskeks gegeben in Sachen Partnerschaft. Könnten Sie jetzt ein bisschen gezuckt haben, weil der Spruch bei Ihnen sozusagen, ja, hat er Sie glücklich gemacht oder hat er Sie unzufrieden gemacht und in eine problematische Situation gestürzt?
Nein, eigentlich keins von beidem. Ich fand es wunderbar, einen Glückskeks zu bekommen überhaupt. Ich bin ein großer Fan von Glückskeksen. Meiner hat mir geoffenbart, dass es eine Wende in einer Beziehung für mich geben werde. Das nehme ich jetzt mal gelassen. Ich habe den großen Vorteil, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Und deshalb habe ich natürlich große Freude an schicksalhaften Verheißungen, weil sie Vergnügungen sind und inspirierend sind. Ich glaube an den Glückskeks also nicht und ich glaube auch nur in Maßen, muss ich sagen, an die Empirie. Ich finde das jetzt ganz erstaunlich, was Sie so erzählen, auch dass man das so messen kann, in diesem ganz pragmatischen Sinn, wobei ich immer erstaunt bin, mit welcher Sicherheit Befragte in Statistiken Antworten geben. Denn wenn man sie in einem gegebenen Moment fragt, ob sie glücklich seien, wobei ich durchaus einen Unterschied zwischen glücklich sein und Lebenszufriedenheit sehe, den Sie genannt haben, dass man dann so in der Lage ist, das zu bestimmen, das finde ich hoch erstaunlich. Ich finde, es ist eine ganz große Glücksvoraussetzung, sich ehrlich gesagt nicht darum zu kümmern oder nur in Maßen darum zu kümmern, was für andere gilt. Und ich glaube, ein großer Teil dieser sogenannten Unzufriedenheit, wenn sie denn der Realität entspricht, basiert darauf, dass wir uns ständig vergleichen und ständig in diese Muster des Vergleiches einordnen. Wenn Sie mich nehmen, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder und ich habe keine feste Stelle. Und ich bin ziemlich gut dran. Also das ist sozusagen jetzt mal ein Gegenbeispiel. Und etwas anderes, aber das nur am Rand zur Frage dessen, was Glück sein könnte, sehr, sehr schwierig natürlich zu definieren. Es ist ein kurzfristiges Herausfallen aus der Zeit. Und deshalb gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass es im Irdischen vermutlich nicht so leicht zu erhalten sein wird. Das heißt, wenn man glücklich ist, ist man eigentlich für einen Moment in der Ewigkeit. Und da die ja noch nicht da ist, sind Glücke ein kurzes Momentum. Das ist meine Auffassung und der Rest ist eine Bewegung darauf hin, wenn überhaupt.
Also Sie vorhin baten, Ihr Handy auszuschalten, damit die Mikrofone hier im Saal nicht gestört werden. Sagten Sie, Sie haben gar kein Handy. Ihr Glück, da frage ich jetzt einfach nach, scheint in großer Freiheit zu bestehen. Denn Sie haben jetzt in Ihrem jüngsten Buch Hoppe sich einfach eine neue Biografie erfunden, zusammengebaut, gebastelt, gespielt mit Ihrer realen Biografie. Ist das Ihr Glück, diese Freiheit?
Also ich glaube, Glück und Freiheit sollte man nicht in eins setzen und auch schon gar nicht verwechseln. Freiheit macht nicht automatisch glücklich, also das würden ja diese Studien auch belegen, denn viel Glück besteht ja in Bindung, ob das dann Beziehungen sind, Familien, Kinder. Ich glaube, das hier ist einfach eine Möglichkeit, Optionen durchzuspielen. Und das ist ein Potenzial, das gigantisch ist, das aber nicht Glück verheißt, sondern im Gegenteil unter Umständen auch zu Konfrontationen führt, die nicht so angenehm sind. Das heißt aber, dass das Schreiben und das Erfinden nicht unbedingt eskapistisch ist. Also man könnte ja auch sagen, aha, auch das wurde am Anfang erwähnt, wollen wir uns nicht konfrontieren? Ja, wie Herr Gauck sagt, wir wollen ja gar nicht wissen, was da an Bösem draußen ist. Aber sich hinzusetzen und neue Leben und andere Optionen zu entwerfen, heißt nicht automatisch, sich ein privates Glück zu schmieden und aus der Realität zu fliehen, sondern vitale Gegenmodelle zu schaffen. Und das finde ich eben großartig. Das kann jeder Mensch. Und das finde ich, davon wird wenig Gebrauch gemacht. Wir gehen tendenziell in unglaublich konforme, formatierte Muster hinein. Ich sage jetzt nicht, jeder soll sich hinschreiben und seine Autobiografie schreiben oder sie neu entwerfen. Aber doch, im Prinzip vielleicht doch.
Sich immer wieder selbst erfinden.
Ja, ja, ich glaube, das ist natürlich extrem anstrengend, weil es viel anstrengender ist, sich selbst ein Modell zu erfinden, anstatt sich an Vorfindbaren zu orientieren. Das ist schon ein Unterschied.
Ich widerspreche nicht gern, aber es könnte ja den einen oder anderen im Saal geben, der das jetzt nicht macht und der die Zeit nicht findet, seine eigene Biografie zu erfinden. Und da würde ich aus der Sicht meiner Erfahrung und auch des Faches sagen, ein Glück besteht auch darin, die Realität zu treffen und sich in der Realität zurechtzufinden. Also ich wollte auch vorhin, als ich die Glückseligkeit erläutert habe, nicht sagen, dass es das wahre Glück nur jenseits des Lebens gibt.
Habe ich auch nicht
nein?
so aufgefasst.
Aber
nein,
aber es hätte ja sein.
Nein, dann, keinesfalls.
Es ist jedenfalls eine ganz wichtige These, meine ich, das gehört mit zum menschlichen Charakter des Glücks, dass wir versuchen, im Leben glücklich zu sein. Und dabei möglichst eine weite Perspektive auf das ganze Leben zu haben, Lebenszufriedenheit, so hatten wir das ja gerade schon gesagt. Aber es gibt auch das kleine Glück des Augenblicks, des Gelingens. Und dann haben wir eine Übereinstimmung mit einem anderen, mit der wir nicht gerechnet haben. Oder aber es gelingt uns etwas im Werk oder ein Wort, vielleicht sogar auch in einer Podiumsdiskussion, das einen dann im Moment zufrieden macht. Also diese Übereinstimmung mit der Realität ist etwas, das ich für das Glück nicht als unwesentlich ansehe.
Das ich wollte aber ich nur, auch nicht.
Gut, also dann sind wir in diesem Punkt ja
einig. Ich sprach ja von dem Momentum, also wo ich sage, das kann man ja nur im Hier und Jetzt erleben.
Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nur wenn ich versuche zu verstehen, was unser Bundespräsident vielleicht gemeint haben könnte, und ich bin ziemlich sicher, dass er sich klare Vorstellungen gemacht hat, so wie ich ihn kennengelernt habe, dann ist es doch ein wichtiger Punkt, dass wir uns klar machen, dass wir unser Glück nicht zwingen können. Und diese Glückssucht, von der er vielleicht meint, dass sie viele antreibt, ist eben mit dem Missverständnis ist verbunden, als könnten wir das Glück, wie wir Philosophen sagen, intentional anstreben, es uns ein Ziel setzen wie jedes andere, um dann am Ende auch das zu sein, was wir wollten. Es ist eigentlich nur indirekt zu erreichen, nicht nur, manchmal gelingt auch etwas und wir haben das im Sinn, aber in der Regel streben wir es indirekt an. Wir wollen etwas Bestimmtes und wir haben nicht alles in der Hand und wenn es dennoch gelingt, dann ist, glaube ich, das Glück dasjenige, was man wirklich erfährt und erlebt. Und deswegen sind die Philosophen auch so zurückhaltend in der Beschreibung des Glücks als eines Zustands, den wir uns zum Ziel setzen. Die antike Philosophie hat das versucht in dem Begriff der Eudaimonia, also des Zustands, in dem, wie ich gerne übersetze, wir wirklich beseelt sind von einem guten Geist und das dann auch tatsächlich in einem guten Leben oder in einem guten Zustand erreichen. Aber die ernsthafteren, wie ich finde, Vorstellungen der Moderne gehen davon aus, dass wir uns Ziele setzen, dass wir Pflichten haben, dass wir ganz bestimmte Tugenden haben, die wir zu erreichen suchen. Das, was dem Einzelnen dann gelingen kann, ist, wie Kant sagt, glückswürdig zu sein.
Frau Borgmann, woher kommt dieses Anschwellen von publizistischer Beschäftigung mit Glück, dieses Diskutieren über die Frage, was ist Glück, seit vielleicht 2, 3 Jahren? Haben wir so viel andere Probleme gelöst, dass wir uns jetzt mit diesem Problem endgültig abschließen, mit der als Frage aller Fragen vielleicht auch beschäftigen können? Oder was steckt dahinter? Oder ist es einfach nur ein Modetrend, so wie der freie Wille und in 2 Jahren denkt keiner mehr drüber nach, was da alles in den Feuilletons diskutiert wurde?
Das hoffe ich natürlich nicht. Nein, ich glaube auch, es ist die Frage aller Fragen. Und das Neue daran ist wirklich, dass man sich der Frage empirisch widmet und dann auch über die Disziplinen hinweg, von der Psychologie, über die Neurowissenschaft bis hin zur Ökonomie, mittlerweile vom Nutzen Abstand nimmt und sich dem Glück irgendwie verstärkt zuwendet und fragt, ob es nicht um die Maximierung von Glück geht und nicht eigentlich um die Maximierung von Einkommen. Das, glaube ich, befruchtet diese Debatte, dass sie interdisziplinär geführt wird. Und ich würde eben sagen, die Trennung zwischen den Arten würde ich aufheben. Es ist durchaus so, dass auch Tiere Glücksempfindungen haben. Und wir Empiriker sozusagen sehen eben auf verschiedenen Ebenen, auf der Gehirnebene, auf der Ebene des Gesichts, auf der Ebene des ganzen Körpers oder auf der Ebene auch ganzer Gesellschaften, dass es sich um einen Prozess handelt. Glück ist eher jetzt nicht mehr so was Substanzielles, sondern ein Prozess, wie Sie sagten, eigentlich ein Bewertungsprozess eines Organismus, eines beweglichen Organismus, von der Amöbe bis zum Menschen, würde ich denken. Eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob Bedingungen, unter denen ich lebe, positiv sind oder negativ sind. Wenn sie negativ sind, versuche ich sie abzuschalten. Also bei Unglück verändere ich etwas. Deshalb ist Unglück gar nicht immer so dramatisch, sondern ein richtig guter Indikator für mich zu sagen, okay, das muss ich ändern, das ist nicht gut. Oder eben das Glück als so eine Bestätigung, emotionales Empfinden auch, das ist ein Zustand, in dem möchte ich eigentlich verharren und bleiben, der ist positiv. Und das muss schon, im Prinzip jedes mobile Lebewesen muss ja entscheiden, kann ich hier überleben oder nicht. Und wenn man das so allgemein fasst, dann kann man einfach auch sehen, dass zwischen den Arten eine ganze Menge Überlappungen und Überschneidungen sind. Und das wiederum kommt jetzt in der Wissenschaft zum Tragen, dass man jetzt auf einmal mit Evolutionsbiologen sprechen kann. Wir hatten eine Konferenz in Bremen und da haben wir über die Maximierung und Glück gesprochen. Und da waren Evolutionsbiologen und Neurowissenschaftler und Ökonomen und alle waren an dieser Frage dran, was ist es eigentlich, was treibt uns hier an? Und es ist wirklich so, dass auch die Empiriker sagen, das Interessante am Glück ist wirklich, ist eben nicht, was man direkt anstreben kann, sondern es ist eben wirklich unsere Reaktion auf Bedingungen. Deshalb ist das nie etwas Direktes, was wir anstreben. Wir machen Urlaub, wir erwarten Glück und dann sozusagen ist das unsere Rückkopplungsschleife. Ja, das war die falsche Entscheidung.
Gelingt es aber, diese empirischen Daten, diese Erhebungen, diese Studien, die man dann auch im Netz nachlesen kann, auf eine Ebene zu heben, wo sie gesellschaftlich bewertet wird, dieser Glückszustand? Also können Sie sagen, diese Gesellschaft, in der wir leben, ist von 1 bis 10 bei 7 oder bei 6 oder ist im nächsten Jahr bei 9 oder wie? Also diese Befragung können Sie ja nicht machen. Aber was passiert mit diesen Ergebnissen bei der Transformation von der Empirie hin in die gesellschaftliche Debatte und in den Diskurs?
Ja, ich meine, das klingt natürlich unheimlich irgendwie fußgängerisch, wenn wir da eine Skala auslegen und dann summieren wir das alles zusammen und machen Mittelwert. Und trotzdem ist es erstaunlich, wenn Sie das anhand von Surveys, die es weltweit schon gibt, machen und dann so ein Länderranking machen, dann ist eben unten doch Simbabwe und eine ganze Menge Entwicklungsländern. Und oben sind die Länder, in denen wirklich die längste Lebenserwartung vorhanden ist, in dem Ungleichheit relativ gering sind. Das sind nämlich die skandinavischen Länder. Und dann gibt es so ein paar Überraschungskandidaten wie die lateinamerikanischen Länder. Und da habe ich neulich mal nachgeschaut. Brasilien ist ein sehr ungleiches Land und eigentlich reagieren Leute nicht sehr positiv auf Ungleichheit, weil das diese Vergleichsprozesse so stimuliert. Aber Brasilien ist das einzige BRIC-Land, also diese aufstrebenden jungen Ökonomien, das die Ungleichheit reduziert hat. Und darauf reagieren die Leute positiv und uns ganz erstaunlich den Gini reduziert hat. Und das sozusagen ist dann doch eine Information, die unheimlich plausibel ist. Also insofern würde ich sagen, das klingt sehr fußgängerisch, aber eigentlich fragen wir die Leute draußen, sie sind doch alle die Experten. Und wenn wir eine Politik machen für die Leute, dann müssen die Leute das auch schließlich sagen und nicht die Experten.
Eine Nachfrage dazu, denn es gibt eine ganz interessante Beobachtung. Stichwort Ungleichheit, das ist einer der entscheidenden Faktoren, die unglücklich machen können. Wir vergleichen uns, wir sehen, der Nachbar bekommt vielleicht für die gleiche Arbeit mehr Geld als wir. Das ist etwas, was uns am meisten ärgert sozusagen. Und fast über alle Länder hinweg macht Ungleichheit unglücklicher. Es gibt eine Ausnahme, das sind die USA, weil dort so kulturell jeder ist seines Glückes Schmied, so einfach innen drin zu sein scheint in der Mentalität. Daran knüpft sich meine Frage an. Macht es überhaupt Sinn, so unterschiedliche Kulturen miteinander zu vergleichen und auf einer Skala anzuordnen? Weil ich kann mir vorstellen, dass eine asiatische Wahrnehmung von Glück ganz anders aussieht als eine europäische.
Ist auch so. Also das sieht man auch bei den Vorhersageindikatoren. Also in China beispielsweise sieht man, das Land wird immer reicher und die Leute werden immer unglücklicher. Und für Chinesen gehört zum Glück sehr stark die finanzielle Zufriedenheit. Die haben unglaublich starke materielle Orientierung und das ist etwas, was in einem Land, das eben mit sehr starken Ungleichheiten jetzt zu kämpfen hat, obwohl es absolut viel gleicher ist noch als Brasilien, aber relativ gesehen hat sich das natürlich unheimlich entwickelt. Da gibt es jetzt sehr, sehr Reiche an der Ostküste und der Rest ist eben vergleichsweise noch arm und lebt bescheiden und das führt eben zu diesem sozialen Vergleich, der deutlich unglücklich macht. Und Sie sehen also, es gibt kulturelle Unterschiede, da sind die Leute auch dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, auf diese Frage gibt es eine unheimlich geringe Nichtbeantwortungsrate. Also sonst fragen Sie mal nach Einkommen oder irgendwelchen Einstellungen, was ist wichtig im Leben? Das kann kein Mensch beantworten. Was ist Ihr wichtigstes Erziehungsziel? Und also wenn Sie so Einstellungen fragen, das wirkt für die Leute unglaublich abgespaced. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und dann erfinden die irgendwas oder auch nicht. Oder beantworten die Frage nicht. Auf die Glücksfrage, da gibt es eine Nichtbeantwortungsrate von 4%. Global. Also die sind, in allen Ländern kann man damit was anfangen.
Dennoch, ich sehe neben mir Frau Hoppe skeptisch gucken, angesichts all dieser Empirie. Ich will die nochmal unterstützen. Ich lebe in Hamburg, Glücksfaktor 7,36 und Platz 1 in Deutschland. Hier in Berlin, Platz 11. Wollen Sie nicht umziehen, zu uns rüberkommen? Wir sind viel zufriedener.
Wäre erwägenswert, aber ich bin auch so schon oft in Hamburg. Ich kriege davon dann was ab.
Trauen Sie solchen Daten? Oder ist das ein Spiel?
Nein, ich traue diesen Daten so. Also ich glaube, es ist immer die Frage, was ist der Gradmesser, den man anlegt? Und ich glaube, das ist ja das Tolle also an diesem Glücksthema, dass man es von allen Seiten angehen kann. Also man kann darüber empirisch sprechen, man kann philosophisch darüber sprechen. Ich könnte jetzt auch mit meinem Lieblingsgenre kommen, mit den Märchen. Und da sieht man nämlich, dass international natürlich, also wenn man die Märchen der Welt liest, sieht man, dass es ja dort unheimlich oft um Glücksmodelle geht. Und das ist ein schönes Genre, weil man da sehen kann, dass das offensichtlich etwas Globales zu sein scheint. Also man strebt nach dem besseren Leben. Und darauf zielt jetzt eine Frage, die mir kommt im Sprechen darüber, also dass man sagt, die Menschen wollen dies und wollen das. Was mich interessiert, ist ein bisschen die Frage, ob es unterschiedliche individuelle Dispositionen zum Glück gibt. Also gibt es Menschen, die glücksbegabter sind als andere? Und wenn man jetzt dem Märchen folgen würde, ist es sehr interessant, es gibt im Märchen Typen, die haben einfach Glück. Und das Schöne am Märchen ist, dass es in der Regel die Dummen sind und nicht die Fleißigen. Also das ist natürlich auch eine Sehnsuchtsfolie, die kann man ganz klar verfolgen. Und dann gibt es ja all diese Begriffe, also die Zufriedenheit ist das eine, aber der Begriff des Glücks ist ja in unserer Sprache extrem mit Progression und Bestreben gekoppelt. Es gibt den Glücksjäger, es gibt den Glücksritter, es gibt den Glücksspieler, aber es gibt auch im Teufel mit den drei goldenen Haaren das Glückskind. das mit einer Glückshaut geboren wird und durch diese ganzen Fairnisse hindurchgeht, als wäre das nichts und dann König wird. Und das ist natürlich eine hochromantische Vorstellung und vielleicht auch eine eskapistische, aber ich finde sie äußerst tröstlich. Und dahin meine Frage, gibt es Dispositionen, gibt es Menschen, die geeigneter sind und gibt es Menschen, die scheinbar alle Voraussetzungen mitbringen und einfach zum Glück nicht taugen? Der Verdacht kommt mir manchmal schon. Und das hieße ja dann, dass es auch etwas Individuelles wäre und im allerweitesten Sinn auch, ja, dann auch ein Geschenk, sage ich jetzt mal etwas sentimental klingend, überhaupt in der Lage zu sein, glücklich sein zu können.
Herr Gerd, die Frage also, müsste an den Philosophen gehen, oder?
Die müsste eigentlich an den Empiriker gehen, der jetzt uns wieder im Einzelnen belehren könnte. Aber ich glaube, so viele Empiriker und Empirist sind wir alle, dass wir sagen können, natürlich gibt es unterschiedliche Dispositionen. Es gibt die einen, die erinnern sich tatsächlich an jedes Unglück, das sie hatten, und die anderen vergessen es schnell und erinnern sich lieber an die glücklichen Umstände. Allein schon die Disposition unserer Erinnerungen zeigt, dass es da ganz unterschiedliche Einstellungen gibt. Bei Märchen, Hans im Glück ist eigentlich einer, der eigentlich ständig ein Unglück auf das nächste häuft, aber damit ganz zufrieden ist. Also es gibt, denke ich, wirklich ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Das gehört eben mit zu dieser Individualität, die ich am Anfang betont habe. Und darin liegt meines Erachtens auch eine große Chance. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, was Frau Brockmann gesagt hat über die Glücksforschung. Das zeigt mir, dass es in den vielen Gemeinsamkeiten auch wiederum Unterschiede gibt. Und das scheint mir wichtig zu sein, gerade auch für eine politische Perspektive, die ja, wie ich gerade auch den Fragen entnommen habe, besonders interessiert. Und vielleicht ist es da ein wichtiger Punkt, dass einer unserer großen Philosophen, der bekannt dafür ist, dass er skeptisch war gegenüber einer Ethik, die sich auf das Erreichen des Glücks bezieht, gegenüber der Einführung des Begriffs des Glücks an zentraler Stelle seiner politischen Philosophie überhaupt keine Bedenken hatte, nämlich Immanuel Kant, der den Sinn der Politik darin definiert hat, ja, ich könnte es jetzt noch steigern, der die transzendentale Zielsetzung der Politik darin gesehen hat, dass die Menschen glücklich sind. Und darin liegt eine tiefe ethische Einsicht, wir können bei uns selbst eigentlich nur die Ansprüche sehen, die wir haben an unser Leben. Und dann wollen wir natürlich nach unseren Vorstellungen leben. Da würde ich schon glauben, spielt die Freiheit eine Rolle, spielt auch unsere Begabung, das, was wir können, eine Rolle. Wir wollen möglichst das auch erreichen, was wir sinnvollerweise, auch kritisch, glauben und zumuten zu können. Und das fällt bei Kant alles unter den im Augenblick nicht gerade mit einer Konjunktur verbundenen Begriff der Pflicht. Aber es ist Pflicht, selbst das zu tun, was man als die Gesetzmäßigkeit seines eigenen Handelns, seiner Einsicht erkennt, aber den anderen glücklich zu machen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil wir eben gar nicht wissen, wie unterschiedlich die Dispositionen sind. Können wir dies als eine allgemeine Maxime ansehen? Im Hinblick auf den anderen haben wir oft nicht mehr. Und dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, und das sollte sich die Politik merken, dass dann wenigstens der Pursuit of Happiness etwas ist, das jedem ermöglicht werden sollte.
Frau Brockmann, wie sinnstiftend ist die Idee vom Glück als offiziellem Politikziel? Das gab es schon mal in diesem Teil Berlins. Alles zum Wohl des Volkes. Wie heißt es heute? Unter veränderten Vorzeichen in der sozialen Marktwirtschaft. Wenn Glück als Politikziel das Erstrebenswerte sein soll?
So steht's in der amerikanischen Verfassung. Warum nicht? Also ich finde das überhaupt nicht abschreckend. Übrigens sehe ich diese Maxime, die Sie ausgebracht haben, durchaus auch empirisch bestätigt. Also Leute schätzen Altruismus. Es ist eine große Freude für den Menschen, etwas zu geben und andere Menschen glücklich zu machen. Ein Konsumtipp wäre, nicht für sich etwas kaufen, für anderes macht glücklicher. Also wir sind sozusagen durch unsere biologische Ausstattung so sozial ausgerichtet, dass das wirklich auch in unserem Glücksempfinden sich niederschlägt. Wir wollen gerne mit anderen sein und da natürlich auch Anerkennung haben, aber auch zu der Gemeinschaft beitragen. Dafür ist es aber wichtig, dass man sich da, glaube ich, auch mal einigt oder das auch mal anspricht. Sie sagten, das Thema Pflicht ist so, oder das ist so ein wenig populärer Begriff heutzutage. Ich glaube, man muss einfach sich doch mal verständigen, dass wir eigentlich alle hier zusammen dieses Gemeinwesen tragen müssen. Und es ist gar nicht eine Selbstkasteiung, wenn man dazu beitragen kann, sondern es kann durchaus glücklich machen, etwas dazu beizutragen, zu diesem großen Ganzen. Und deshalb ist es durchaus auch eine politisch sinnvolle Kategorie. Und was die Glücksforschung generell macht, dass sie fragt, dann muss man deshalb bestimmte Sachen besteuern. Nicht? Ist das da nicht sinnvoll? Und wir haben dann auch so ein Experiment gemacht. Kann Steuern zahlen glücklich machen? Und ich sage Ihnen, kann es. Das wird demnächst publiziert und dann stelle ich das auf meine Homepage. Dann können Sie sich das alles runterladen. Ich glaube, der Beitrag zum Gemeinwesen ist etwas, was Leute eigentlich verbindet, wo man eben auch noch eine andere Form von sozialem Empfinden hat, nämlich nicht das des Vergleichs, bin ich höher in der Hierarchie, also des Wettbewerbs, sondern das Soziale ist eben auch eine Form von Gemeinschaft, wo alle eben sehr ähnlich sind. Und das ist auch sehr anregend. Und ich glaube, wir müssen weg von der hoch ausschließlichen kompetitiven Orientierung mehr zur Gemeinschaft. Und dann, glaube ich, kann man auch größere soziale Einheiten auf das Glück ausrichten.
Felicitas Hoppe, aber hat das Individuum, haben Gruppen nicht andere Kriterien und Maßstäbe für Glück, als es die politischen Eliten haben, als es Parteien haben, als es Regierungen haben? Sind das nicht Dinge, die eigentlich erstmal gar nicht zusammen funktionieren können und auch nicht zusammenpassen?
Also ich glaube, da lassen sich durchaus Schnittmengen bilden, so würde ich das sehen, ganz pragmatisch. Wobei ich eine Entwicklung in den letzten Jahren doch interessant fand, und Sie haben das erwähnt, dieser Appell, die Gemeinschaft und das Gute tun macht Freude, hat manchmal einen ganz unguten Beigeschmack. Es gab dann eine Zeit, da standen plötzlich in den Schaufenstern diese Bücher, helfen fühlt sich gut an und so weiter, sodass man eigentlich das Gefühl hatte, schon dieses fühle dich wohl durch die gute Tat, was sich auch wieder an ein ganz spezifisches Publikum richtete, das fand ich etwas eigentümlich. Es ist für mich natürlich rein biografisch, ich bin christlich erzogen und so aufgewachsen, und für uns war das natürlich das Nonplusultra. Das war eine Sache, die wurde gar nicht diskutiert. Die Gemeinschaft war immer entscheidend und immer wichtig, und das hat unser Leben, also unser familiäres und gemeinschaftliches Leben natürlich geprägt. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, wobei es ja ein großer Unterschied ist, ob ich die Menschen glücklich machen möchte oder ob ich die Menschheit glücklich machen möchte. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was Sie eben angedeutet haben. Wenn ein System sich anheischig macht, die Menschheit zu beglücken durch eine Doktrin, dann ist die Sache natürlich heikel. Und ich glaube, daraus resultiert ein wirklich berechtigtes Misstrauen gegenüber übergeordneten politischen Glücksversprechen. Und da hält die Geschichte ja genügend Beispiele bereit.
Ich kann das nur unterstützen. Ich glaube schon, dass Glück nicht dort entsteht, wo man nicht nach seinen eigenen Vorstellungen leben darf. Und wenn wir das umkehren, dann ist eine Minimalbedingung für das Glück, dass man nach seinen eigenen Vorstellungen leben darf und eben also nicht gezwungen wird. Und mich interessiert noch ein anderer Punkt. Es ist gerade von Frau Brockmann gesagt worden, sie würde gern den Unterschied zu den Arten ausgleichen. Ich bin deswegen neugierig, wie Ihre empirischen Studien bei Tieren ausgehen. Ich glaube nicht, dass da der Rücklauf der positiven oder negativen Antworten genauso groß ist. Wir bekommen eben doch nur von den Menschen Antworten. Und das ist nicht ganz unwichtig. Wir haben natürlich auch ein unser Glück förderndes Bedürfnis, den Tieren, denen wir nahe sind, auch denjenigen, von denen wir hören, sozusagen günstige Bedingungen zu schaffen. Und insofern würden wir wahrscheinlich, so wie wir verfasst sind mit unserer Sensibilität, nicht wirklich glücklich sein können unter den Bedingungen einer wirklich offensichtlich vor uns leidenden Tierheit. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Aber es gibt immer wieder den Vergleich zwischen den sozusagen blind und ohne Erinnerung, sozusagen alles gleich wieder vergessenden, glücklichen Kühen. Nietzsche, für ihn ist das ein ganz wichtiges Beispiel. Und dem Menschen, der eben Erinnerung braucht, der sich erinnert, der in sich selbst, in seinem Leben etwas vergleichen können muss. Es gibt nicht nur den Vergleich zwischen den verschiedenen Individuen, sondern man vergleicht auch bestimmte Zustände in seinem Leben. Und deswegen meine ich, ist doch eine Minimalbedingung für die Erfahrung des Glücks das menschliche Bewusstsein. Also darauf würde ich nicht so gerne verzichten. Man möchte auch, denke ich, in der Lage sein, sich über das Glück zu verständigen. Auch das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn man beschreiben kann, auf welche Weise man das selbst, etwa durch Erfindung seiner Biografie, erleben kann, dann ist das etwas, worüber man dann im Vergleich auch wiederum eigene Konzeption, ich mache es aber anders, sprechen kann. Und das halte ich für sehr wichtig. Aber vielleicht korrigieren Sie mich.
Wollen Sie den angeschnittenen Ball zurückspielen? Oder?
Ja. Also ich bin keine Tierphysiologin. Ich kann hier irgendwie natürlich zitieren, was andere gemacht haben. Es gibt natürlich durchaus auch mimische Varianten, an denen man Glück ablesen kann. Dazu sind dann Primaten durchaus auch in der Lage. Natürlich haben Primaten eine ganze Menge, auch jenseits der Primaten, Ich-Bewusstsein. Das hat man ja zeigen können, nicht? Dass also ein Elefant sich am Spiegel wieder erkennt. Wenn man ihm eine Markierung aufs Gesicht macht, dann fängt er an, sich mit dem Rüssel irgendwann die Markierung abzuwischen vor dem Spiegel. Natürlich haben Tiere.
Ich habe von der Befragung gesprochen.
Genau, bei der Befragung ist es natürlich, man muss ein anderes Medium wählen, aber manchmal muss man das ja vielleicht auch zwischen den Kulturen. Ich glaube, man muss sich da eigentlich öffnen. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, wenn man die Artenschwelle da ein bisschen überwindet, denn diese Erkenntnisse, die wir aus der Hirnphysiologie haben oder auch aus der Genetik haben, können wir so dann natürlich auch nochmal anders nutzen. Und da ist ja nun einiges an neuen Eindrücken gewonnen worden, insbesondere auch, was Sie angeschnitten hatten, Frau Hoppe, gibt es diesen persönlichen Typus. Mhm. Ganz lange ist das eben genetisch festgeschrieben worden. Hat man gesagt, da hast du halt Glück oder Pech, bist halt ein Glückstyp. Man weiß, also es gibt gewisse Persönlichkeitseigenschaften, wenn man sehr extrovertiert ist, ist man wohl glücklicher, vielleicht reagiert man eigentlich auch auf solche Messinstrumente nur sehr stärker, aber also das nach außen gekehrte ist etwas, das macht glücklicher und erstaunlicherweise sind Leute, die glücklicher sind, auch dann Magneten für andere. Denn das ist wie eine Information. Glückliche Leute ziehen Glückliche an. Da bilden sich ganze Glückscluster drumherum. Also da folgt man auch gerne. Und die Frage ist eben, inwieweit habe ich da Pech und dann kann ich nichts machen oder inwieweit kann ich da doch noch eine ganze Menge manipulieren? Und offensichtlich, da gibt es jetzt neue Einsichten, dass man durchaus diese genetische Determinierung nicht so eng fassen muss und nicht als ein gottgegebenes Schicksal hinnehmen muss.
Jetzt nehme ich zunächst mal den Ball auf. Mir kommt ständig das Bild von glücklichen Amulmen. verwirrt meine Gedankengänge. Ich möchte jetzt mal diesen Ball aufnehmen. Man kann was verändern, man kann was beeinflussen. Es gibt an einzelnen Schulen inzwischen Glücksunterricht. Es gibt aus den USA angetreten eine Gruppe von Psychologen, die der Psychologie, die normalerweise unsere Störungen und unsere Probleme schildert, eine positive Psychologie entgegensetzen will, also an einzelnen Fähigkeiten und Tugenden ansetzen will. Und sozusagen, wenn wir daran arbeiten, an bestimmten Dingen, die wir können, könnte man unser Glückswahrnehmen sozusagen steigern. Kann man Glück lernen? Können Sie sich das vorstellen, Frau Hoppe?
Also ich würde in keinen Glückskurs gehen, sagen wir mal. Das wäre mir sehr fremd. Ich würde eher andere Modelle fördern, nämlich das, was hier angesprochen wird, also das Gemeinschaftliche, also Strukturen, in denen diese Dinge geübt werden. Die Vorstellung, ein Einzelner könne lernen, wie er das dann zu machen habe, das halte ich doch für schwierig, ein wenig zweifelhaft. Also mir ist gerade eben ein Satz eingefallen, man zitiert ja eigentlich nicht aus seinem eigenen Werk, aber ich erinnere mich an eine... ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1996 und da kommt dieser merkwürdige Satz vor, der mir jetzt in den Sinn kommt: Ich bin nicht glücklich und ich habe nicht die Absicht, es zu werden. Und warum habe ich das damals geschrieben? Also das ist ja eine ganz interessante Frage. Und die geht ja offensichtlich auf so eine Glücksdoktrin hin, sozusagen, also wenn ich daran nicht arbeite. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Begriff der Arbeit ist für mich im Zusammenhang mit Glück schwierig. Aber der ist für mich immer schwierig im Sinne, du musst an dir arbeiten, du musst dafür arbeiten, dass du arbeite an deinem Glück, arbeite an deiner Freude, arbeite... das ist, wirkt auf mich recht protestantisch und ich weiß nicht, ob es gelingen kann. Ich weiß es nicht. Also ich würde immer eher für die Einübung sozialer Formen plädieren, in denen dann die Möglichkeiten entstehen, diese Dinge zu empfinden. Aber an diese Rezepte, wenn du dreimal am Tag dich in den Sonnenstrahl stellst oder wenn du einen Heiterkeitskurs machst, ich weiß nicht.
Was ist Glück? Maßstäbe für ein gelungenes Leben. Sie hörten eine Aufzeichnung des 46. Zeitforums der Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Professor Hilke Brockmann, Soziologin und Glücksforscherin, Jacobs University Bremen, Felicitas Hoppe, Schriftstellerin, und Professor Volker Gerhardt, Philosoph, Lehrstuhl für praktische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Gesprächsleitung hatten Uli Blumenthal, Deutschlandfunk, und Andreas Sendker, die Zeit.